Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute habe ich Sophia Pade und Armin Risi bei mir zu Gast, die Autoren des Buches Make That Change über Michael Jackson. Und ich kann Ihnen sagen, ich war sehr, sehr überrascht und fast beschämt, als ich dieses Buch las, was ich da gedacht habe über diesen Menschen. Und seien Sie gespannt, was dieses Buch beinhaltet. Die beiden Autoren jetzt hier bei mir zu Gast. Ihr habt ein wundervolles Buch über Michael Jackson geschrieben.
Danke.
Vor allen Dingen du. Armin hat sich als Co-Autor da engagiert.
Mit ins Cockpit gesetzt,
ja. Mit ins Cockpit gesetzt, aber die Hauptarbeit hast du gemacht. Also du hast die Recherchearbeit und so. Also das, willst du einfach, Sophia, sagen, wie du dazu gekommen bist? Weil du hast, glaube ich, geschrieben, dass du ursprünglich gar kein Michael Jackson-Fan warst.
Ja.
In dem Sinne.
Ich war nicht in dem Sinne, also ich habe keine CDs oder damals Alben, Platten von ihm gehabt, Kassetten oder sonst irgendwas, sondern ich habe aber auf seine Musik getanzt. Da gab es ja damals die Diskotheken, es gibt heute, es läuft eine andere Musik. Und da war halt seine Musik sehr präsent. Und das war halt gerade in der Zeit, wo ich halt viel wegging. Und das war eine Musik, die konnte man sich nicht entziehen, wenn man tanzen möchte. Und ansonsten habe ich mich aber nicht so mit ihm befasst, weil meine Musikinteressen in eine andere Richtung ging. Und habe auch mich nie, das war nie ein Thema für mich so richtig. Und das
aber plötzlich ist es ja ein Thema geworden.
Das wurde dann ein Thema, als ich so ein Erlebnis hatte. Ich hatte viel Yoga gemacht und praktiziert und meditiert viel. Und dann hatte ich halt so eine Erlebnis bei der Meditation oder wo plötzlich so ein Bild vor mir aufkam, sich auftat und wo ich plötzlich auf der Bühne von wo Michael Jackson vor mir stand, ich hinten links, also so das Publikum mich nicht sehen, ich war wie ein Beobachter und er stand vor mir rechts und winkte dem Publikum zu und ich sah ein Meer von Leuten und das war halt, plötzlich erschien halt dieses Bild und das war so voller Liebe, das war so berührend, also dieses und dann, es sah aus wie ein Comeback und das war in 2006, also im Januar 2006 ist mir das passiert und das blieb sehr, sehr nachhaltig, dieses Erlebnis.
Also noch zu seinen Lebzeiten?
Ja. Nur wusste ich nicht, warum das plötzlich erschien und was das war. Und dann fing ich halt an zu recherchieren, weil das so berührend war, dieses Erlebnis. Und habe dann bin zum Computer gerannt und habe geguckt, ob es ein Comeback gibt und mich da was aufgeschnappt hätte oder so. Aber da gab es nichts. Er saß in Bahrain und hat sich noch die Wunden geleckt von dem großen Prozess und also eigentlich war eher das Gegenteil.
Zu dem Zeitpunkt.
Ja, ja, also da hat niemand mehr geglaubt an ein Comeback oder irgend sowas. Das war einfach, er war eigentlich weg vom Fenster für viele. Und ja, und ich habe das halt, dann fing ich an zu recherchieren, weil das einfach so ein starkes Erlebnis war.
Ja.
Und ja, und dann merkte ich, dass all das, was ich, womit ich gefüttert wurde über die Jahre, Headlines und irgendwelche, da ich ja nie in das Thema reinstieg, habe ich ja mehr oder weniger nur Headlines und fürchterliche Bilder immer gesehen. Und man hat sich ja immer bemüht, die ganz schlimme Bilder zu zeigen und so von ihm, um ihn als Freak darzustellen und so. Und je mehr ich aber grub, desto mehr entdeckte ich, was für ein warmherziger Mensch und großherzig und ja, es komplett konträr zu dem, was in den Medien repräsentiert wurde. Und das hat mich, dann habe ich angebissen und fing dann an, mehr und mehr darüber nachzuschauen. So.
Und dann hast du schon Jahre recherchiert und auch schon was geschrieben?
Nee, oder einfach nur recherchiert? Nein, das war so ziemlich, ich hatte fast zeitgleich einen ersten Kontakt mit Armin. Das war im November 2005, hatte ich meine erste E-Mail an Armin geschickt. Und das war aber über ein ganz anderes Thema. Das, vielleicht streifen wir das ja noch in Laub. Aber das war, hat damit, im Nachhinein hat es was damit zu tun gehabt, aber es war, ich denke einfach, ich bin in eine Frequenz reingekommen bei diesem Erlebnis mit Michael Jackson, wo ich nicht gekommen, da wäre ich nie hingekommen, wenn ich mich nicht mit dem Thema, also das war Kindesmissbrauch und sowas, was mich sehr beschäftigt hatte und mich sehr bewegt hatte und und ich habe so ein Mitleid und so ein Mitgefühl für diese wehrlose Kinder und dieses Grauenvolle, was da halt passiert. Und habe dieses Gefühl war so ein ähnliches, also ich kam in so eine Frequenz rein, wo ich das Gefühl habe, so hat Michael Jackson empfunden für die Kinder. Und ich glaube, da kam diese Connection. Das ist meine Theorie. Na, ich kann es ja nicht genau sagen, warum das so war. Auf jeden Fall, wir hatten uns ja dann so ein Treffen im Juni 2006 und ich hatte vorher kurz angefragt, Armin, ob er Michael Jackson kennt und so und ich gesagt, nur so, ne, hast du ja dann ein paar.
Kam in den vedischen Schriften nicht vor, aber an ihm vorbeizugehen war auch nicht einfach. Das heißt, du bist an den Haken gekommen, auch recht früh dann schon.
Also ich bin wahrscheinlich einer der Menschen, die am spätesten von Michael Jackson überhaupt erfahren haben. Gut, ich habe ein gutes Alibi.
Du warst in Indien?
Ja, ich war also 18 Jahre im Kloster, nicht unbedingt in Indien nur, aber im Kloster. Und da wirklich konsequent kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitung, keine Schlagzeilen. Ich war wirklich weg und von Anfang 81 bis Ende 98. Irgendwann bin ich dann langsam so halt in die Zivilisation zurückgekommen und Musik war jetzt nicht so mein Hauptthema. So irgendwann mal 1999, 2000 habe ich so nebenbei erfahren, dass es da in meiner Abwesenheit auch ein King of Pop gegeben hat oder entstanden ist und so. Der heißt Michael Jackson und dann habe ich so die Bilder in der Zeitung gesehen, das weiße Gesicht und die spitze Nase und die, was man ihm so erzählt. Und ich habe das natürlich geglaubt, weil ich habe gedacht, das ist typisch Hollywood, typisch diese Elite, das, von denen kennt man nichts an, das ist wahrscheinlich einer von denen. Und so und dieses Vorurteil wurde ja auf ihn gemünzt bestätigt. Und so habe ich das auch übernommen und das war dann für mich abgehakt. Also ich bin dieses Thema nie weiter nachgegangen. Viel, viel später jetzt, erst viel später, wo ich mich natürlich mit dem Thema zu beschäftigen begann, habe ich mich erinnert, ein kleines Déjà-vu, dass ich so 1980 oder so habe ich das Cover von Off the Wall gesehen. So dieser junge, schwarze Strahlemann an der Wand und so, das habe ich irgendwie, das Bild habe ich knapp noch in Erinnerung, aber das war für mich Disco-Musik, das habe ich sowieso nicht gehört, also nur so nebenbei, ganz viel später kam mir dann dieses Bild in Erinnerung, das habe ich, an das kann ich mich erinnern, irgendwo im Plattenkatalog war das drin.
Und du hast Armin dann schon recht früh gewinnen können?
Ich habe gegen ganz was anderes Sinn haben wir uns getroffen. Also es ging nicht um Michael Jackson, aber ich hatte halt nur das Gefühl, dass ich, also ich wollte ihm den schon repräsentieren. Und habe dann mitgebracht, also als Abschiedsgeschenk habe ich ihn dann in Österreich mitgebracht und ja, dann ein paar Tage später bekam ich dann eine E-Mail von Armin, also der schreit ja für die ganze Welt und er war sehr berührt deswegen. So diese erste Begegnung mit dem wahren Kern von ihm, das war schon. Und und dann fing ich an, ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später mit einer Freundin von mir, die Tänzerin und Choreografin ist, wir hatten die Idee, ein Musical zu machen, wo er als, also es ging eigentlich basierte das so auf das komplette Weltgeschehen. Also das Mother in Space heißt dieses Musical. Das ist auch noch nicht gestorben. Das ist halt
das darf noch reifen.
Ja, also es war große Interesse da. Es war halt nur eine finanzielle Frage. Mhm. Ja. Und da war er halt eine Schlüsselfigur, aber mit einem anderen Namen. Also wir wollten den jetzt nicht. Aber das war so. Wichtige Person für dieses Geschehen, was wir hier so weltweit, also im globalen Geschehen.
Das heißt, du hast auch...
Ich habe dann Armin natürlich davon erzählt und er war auch interessiert und wir haben so hin und her. Und dann kam diese Comeback und da wollte ich unbedingt natürlich ihn einmal live sehen, weil ich...
Das heißt, du hast ja auch ein Ticket für England gekauft,
und
ja?
Ich hab, deswegen weiß ich aus erster, wie sagt man...
aus erster Hand.
Ja, aus erster Hand, wie schwer das war, da dran zu kommen. Mhm. Und deswegen, und dann habe ich da auch nachrecherchiert, warum das so schwer war. Mhm. Aber auf jeden Fall war das irre schwierig, diese... Tickets zu bekommen und als ich sie dann endlich bekam, dann kurz danach war dann natürlich eine Todesnachricht. Und
ja, ja.
Und also ein paar Monate später und das war dann halt wirklich.
Und das war dann nochmal ein Impuls mehr für dich
Für mich war dann irgendwie das Musical, ich konnte einfach nicht daran weiterarbeiten, das war für mich, also ich war so schockiert darüber. Und wie gelähmt irgendwo auch, weil jetzt hatte ich mich so viel befasst schon mit Michael Jackson und das hat, also ich war immer noch nicht diese klassische Fan, aber ich wusste einfach jetzt viel mehr über ihn und es war mir auch klar, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und da haben wir auch dann uns auch immer wieder kontaktiert.
Ich muss nämlich auch sagen, das, was du vorhin gesagt hast, war für mich ähnlich. Er kam zu einer Zeit, da war ich schon Familienpapa, also bin dann nicht mehr in die Diskos gegangen, konnte also kaum danach tanzen, aber die Musik war schon toll. Aber ich habe auch ne, die weiße Haut, das war ja so der klassische Sache. Ach klar, der ne, schämt sich seiner schwarzen Herkunft und ne, dann natürlich auch die Nasen-OP noch obendrauf. Die Hintergründe hat man ja nie mitgeliefert. Ja, das mir, also jeder sozusagen dachte, ja, der schämt sich seiner Herkunft und er hatte einfach nur Vitiligo. Ja, diese Pigmentstörung der Haut, die immer größer wurde. Und das ist ja nur eine Sache von vielen, wie man uns versucht hat, diesen Menschen, Michael Jackson, in einem völlig, völlig anderen Licht erscheinen zu lassen, als er war.
Er hat ja nicht nur Vitiligo gehabt, er hat Lupus. Und Lupus ist eigentlich die schlimmere Krankheit gewesen. Das
magst du einfach ein paar für die Zuschauer, was Lupus
also ist? Es gibt verschiedene Formen von Lupus. Was er hatte, war die Form, also Lupus ist eine Autoimmunkrankheit, die Organe angreift und bei ihm war es halt die Haut, das größte Organ.
Ja.
Und man sieht es oft, dieses Schmetterlingsflechte, sagt man auch dazu, wenn es so rot, ganz rote Wangen hat und so. Und so in den 80er Jahren war er oft, sah man das, Anfang der 80er war er sehr oft sehr, sehr rot. Also da war es sehr stark zu sehen, sein Vitiligo. Hat aber halt auch diese Heimtücke, also es löst andere Krankheiten aus und Vitiligo ist eine Möglichkeit, das ist wo Melaninproduktion, also die Farbe.
Die Pigmentierung.
Pigmentierung,
ne? Ganz weiße Flecken.
Ja, genau. Ja. Und es ist halt nicht gleichmäßig, sondern es ist total fleckig, wie eine, wie diese schwarz-weiße oder braun-weiße Kühe, so ungefähr. Und für jemanden, der so in der Öffentlichkeit stand, ist das, also ich weiß ja schon, wie das ist, wenn man nur weggeht und man hat einen Pickel oder irgend sowas, ne? Und dann ist es schon ein Problem. Ja, ja. Irgendwie, also man macht sich Gedanken in irgendeiner Form oder was auch immer das ist. Oder ja, und jetzt immer so ein Spotlight zu sein, das ist schon. Ne?
Das heißt, irgendwann kam ja der Punkt, wo man nicht mehr geschminkt hat.
Genau, also zuerst haben sie versucht, ihn braun, also mit brauner Schminke auszugleichen. Und man sieht auch manchmal bei Konzerten, wie die Schminke runterläuft und wie das dann halt so weiß drunter ist. Und so.
Ja.
Und dann war es dann so viel weiß, also dass man dann versucht hat, das, was noch übrig war, etwas heller zu machen.
Um es anzugleichen.
Ja, also, da gibt es so extra Produkte für Vitiligo-Kranke. Also das ist was, was man grundsätzlich bekommt, wenn man Vitiligo-krank ist, dass man die Haut so ein bisschen angleichen kann. Also wenn man möchte. Ne? Und, aber das hat nichts mit Bleichen zu tun. Also das ist eine Beleidigung, sowas zu sagen. Also das ist
ja, ja, ich meine, aber letztendlich, wenn ich mich recht erinnere, hat selbst sein Bruder noch in späteren Jahren noch einen Song geschrieben.
Ja, ja, ganz böse.
Ja, richtig böse. Ja. Du schämst dich wohl deiner schwarzen Herkunft. Und er war, hat er immer wieder auch gesagt, dass er sich seiner schwarzen Herkunft absolut bewusst und Afrika sein mit Lieblingskontinent war. Was hat dich bewogen, kurz einzusteigen? Also in dieses Buchprojekt.
Seit 2006 hat mir dann ja Sophia immer wieder so ihre neuesten Erkenntnisse per E-Mail geschickt. Mhm. Ich habe das zur Kenntnis genommen, aber eben, es war für mich eine von vielen Informationen, die ich bekomme. Mir schreiben ja so viele Menschen so viele Dinge.
Ja.
So habe ich einfach da irgendwie Informationen über Michael Jackson bekommen. Da wir uns auch schon ein bisschen kannten, habe ich das natürlich nicht einfach weggeklickt, sondern habe das zur Kenntnis genommen. Die kritische Grundhaltung war immer noch da, aber so eben 2006, 2007, 2008, Anfang 2009, da kam doch einiges zusammen. Und dann 2009, wo das Comeback war, war ich dann schon so positiv, dass ich gedacht habe, also ich wusste ja, dass das mit den Kindern alles nicht stimmt und so, dass da Verleumdung ist. Und da habe ich schon gedacht, also ich wünsche dem Mann jetzt wirklich Erfolg. Also es ist ihm jetzt wirklich zu gönnen, dass er diesen Erfolg hat, diese Konzerte gut rauskommen, dass es irgendwie seine Bühnenkarriere zu einem schönen Abschluss kommt.
Eine Million Karten innerhalb von 40 Stunden verkauft, ne?
Also es waren 750 Plätze, ne? Also 750.000 Plätze, weil die haben ja einen Teil von diesem Stadion oder von diesem Konzertsaal oder wie man das nennt, mussten sie... für die Show, deswegen konnten sie ja nicht den kompletten nehmen. Ne? Also deswegen war das insgesamt von den 50 Konzerten zum Schluss waren das um die 700 so und so viel Tausend, 750.000.
Ja eben, dann das habe ich natürlich dann mitbekommen, es hat mir auch Sophia vorab schon gesagt, dass noch niemand davon gesprochen hat. Ich solle schauen demnächst, werde sein Comeback geben. Tatsächlich war das dann so eben, dann habe ich da schon ein bisschen mitgefiebert im Sinn von, hoffentlich kommt das alles gut und so. Man hat auch nicht irgendwie gar nicht daran gezweifelt, gar nicht den Gedanken zugelassen, wenn es kein Erfolg wäre. Und dann auf einmal, ich habe es nicht so sehr mitverfolgt, aber dann auf einmal eben die Todesnachricht am Morgen des 26. Juni wegen der Zeitverschiebung.
Ja.
Oder? Gestorben ist ja am 25. am Mittag, aber ich habe es dann am Vormittag des 26. mitbekommen. Und das hat mich dann irgendwie sehr betroffen gemacht. Irgendwie, ich war dann selber irgendwie irritiert über meine Gefühle, über meine Emotionen, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mir das Ganze nie so richtig an mich herankommen lassen und dann so als Reminiszenz habe ich mich am Abend hingesetzt. Das mache ich immer so, wenn jemand stirbt. Ist gerade vor kurzem Chuck Berry gestorben, mein Jugendidol, habe ich mich da auch wieder hingesetzt und ein paar Sachen angehört. So habe ich das bei Michael Jackson auch gemacht, vor allem, weil ich ihn eigentlich nicht wirklich kannte. Den einen Song, aber den hatte ich irgendwie über die Jahre einmal angeschaut und dann irgendwie vergessen.
Ja.
So, und da habe ich mich an dem Abend hingesetzt und das war dann schon natürlich ein ganz besonderer Moment. Man weiß, er ist gestorben, er ist jetzt ganz neu gestorben, also hat unsere Welt gerade verlassen, geistig. Und habe ich mir einfach YouTube das angeschaut und es hat mich dann so tief berührt, weil ich da zum ersten Mal wirklich bereit war, ohne diese Fremdprogrammierung, einfach mich als Mensch, der ich bin, auf ihn einzulassen. Und als ich ihm in die Augen geschaut habe und ihm zugehört habe und seine Bewegungen, alles, das hat mich so tief berührt, ich war da wirklich stundenlang vor, vor diesem YouTube und eben bei gewissen Songs wie Earth Song oder ja. Will You Be There, da sind nur noch die Tränen geflossen. Ja. Und dann war ich so berührt und dann war es für mich klar eigentlich, alles, was Sophia mir geschrieben hat in den Jahren, das muss die Öffentlichkeit erfahren.
Ja.
Da wurde ich da ein bisschen so die treibende Kraft, habe gesagt, also das muss die Öffentlichkeit erfahren. Mhm. Zuerst die Idee natürlich, mach doch einfach eine Zusammenfassung aus allem, was du mir geschrieben hast, einen Artikel. Da ist noch ein Artikel draus entstanden. Und währenddem ich den Artikel so editiert habe und bearbeitet habe, habe ich ihr dann schon halb zum Witz und halb ernst gesagt, und wann schreibst du das Buch? Mhm. Und das war dann wir wussten
zum Ich wollte Glück, aber erst nicht.
Okay.
Ja, ja. Ich wollte nicht.
Und wir wussten auch nicht, wir ahnten nicht, wie viel Arbeit das ist. Und so haben wir dann trotzdem begonnen im Oktober. Ich habe dann einfach gesagt, ich helfe dir als Lektor, Coautor, ja. was immer nötig ist. Das Buch muss raus. Die Welt muss das erfahren.
Dann wollen wir doch einfach mal auch dieses Buch zeigen, was daraus geworden ist, mit 670 Seiten mit Anhang oder so. Make that change. Und es ist ja auch ein Aufrufungszeichen eigentlich dahinter. Mhm. Ja, mach du den Wechsel. Ne? Like Man in the Mirror. Du, der da in den Spiegel guckst. Mir ging es ähnlich, als ich das Buch las. Mhm. Mir sind auch zwischendurch die Tränen gekommen. Es hat mich richtig geschüttelt, wie dieser Mensch warmherzig und sowas von den Kindern zugetan und für die Rechte der Kinder eingetreten ist. Ja, wo andere rauschende Feste feiern, ist er in Waisenhäuser gegangen, nach Konzerten oder vor Konzerten, in Waisenhäuser, Krankenhäuser, wie auch immer, Einrichtungen, und hat diese Menschen besucht. Und letztendlich auch etliche Heilungen sind offensichtlich durch ihn geschehen, einfach weil er sich zugewandt hat. Nicht irgendwie nur Schecks ausgestellt hat, das hat er auch, und zwar nicht zu knapp, ja, sondern wirklich zugewandt als Mensch. Ja. Das war ein Mensch, das war kein Hollywood-Zombie oder sonst was, was man uns darstellt. Der ist trotz seiner Jugend und seiner Kindheit sowas vom Mensch geworden. Also unglaublich.
Er ist mehr Mensch als viele Menschen gewesen. Ja. Das ist schon richtig. Ja. Ja, und ich denke halt auch, dass diese Heilung, also er hat ja gesagt, sprech nicht drüber, weil die werden euch. Also es wird auf den zurückkommen dann, also im negativen Sinne, und das wollte er nicht, dass denen was passiert. Aber es ist halt trotzdem hier und da rausgekommen, dass da auch Heilungen stattfanden. Mhm. Das war halt schon sein Hauptanliegen, war eigentlich Gutes zu tun für andere, eigentlich andere
Heilung.
Zu dienen.
Ja. Heilung. Mhm.
Und, eigentlich war er ein Diener, wenn man das so will. Und
tiefgläubig.
Ja.
Tiefgläubig, aber jenseits von Religion, obwohl er als Zeuge Jehova, das hat mich auch ziemlich berührt, als Zeuge Jehova musste er ja den Wachturm verkaufen.
Ja,
schon als Elfjähriger ein Star.
Ja, der ist ja noch zu Thriller-Zeiten ist er noch verkleidet zu den Leuten gegangen und hat, ich glaube, bis zum Schluss, also der war bis 87, glaube ich, bei Zeugen Jehova, da ist er ausgestiegen.
Ja. Ja.
Aber bis dahin hat er den Wachturm
verkauft. Und zwar, und das, was mich wirklich berührt hat, er sagt, das war zwar einerseits schlimm, andererseits aber hat er dann Szenen mitbekommen von Normalität, von Familienleben. Mhm. Da haben Väter mit Kindern gespielt.
Ja, ja,
das also so kannte er ja überhaupt.
Aber er hat auch negative Sachen erlebt.
Also natürlich. Heftig, er wurde beschimpft, noch nöcher, kenne ich ja selber.
Sie werden natürlich auch oft verscheucht.
Ja.
Es ist nicht ohne, aber das war einfach diese ganz normale, wo er nicht Zentrum ist, das war ja immer das Problem. Ja. Also er wurde immer zum Thema gemacht, sobald man erkannte, wer er war.
Ja.
Und dann war er das Thema und das war ihm sehr unangenehm, weil er so gar nicht das andere Leben mitbekam. Und deswegen mochte er auch Kinder besonders, weil sie ihn einfach so nahmen, wie er war. Die sind da nicht so selektiv.
Genau, mit Ich sage mal, sie sind nicht berechnend.
Ja, also das dachte also er.
Dachte. Ja. Es gab dann das auch schon ein paar welche.
Er war da schon ein bisschen auch naiv, was Kinder anbetrifft. Ja. Das gibt es auch da, je nachdem, wie ein Kind auch aufwächst und so. Ne, das haben, da gibt es dann halt auch. Und das prägt ja auch. Aber, und er ging halt davon aus, dass man bei Null anfängt. Das war ja, wenn man geboren ist. Ne? Also das war ja schon. Und deswegen war für ihn ein Kind immer unschuldig.
Ja. Ja.
Und für ihn war das klar, die Umstände drumherum, wenn ein Kind in irgendeiner Form sich boshaft verhielt oder irgend sowas. Was ja auch zum großen Teil richtig ist, aber es gibt ja auch andere Gründe. Aber Eltern können Kinder halt auch so stark beeinflussen, dass sie, das ist ja, das sind ihre Vorbilder.
Und na klar.
Damit wachsen die auf. Und das sind halt solche, und daher sehr oft vernachlässigte Kinder, die unter ganz schwierigen Umständen an sich angelassen hat, war die Gefahr halt auch groß, dass die Eltern da die Kinder nutzten für irgendwelche.
Na klar, um in seine Nähe zu kommen, am Reichtum zu partizipieren und vor allen Dingen seine Berühmtheit. Über seine Kindheit wusste ich auch eigentlich fast nichts. Mhm. Die Jackson 5, er war der Jüngste praktisch, der Jackson 5.
Ja, und also die Kindheit ist eigentlich sehr gut dokumentiert so von anderen Autoren und auch die selbst, die Jackson selbst sagen viel. Natürlich immer eher gleiches Skript, aber das gibt schon einiges über die Kindheit.
Ja, also aber seine Kindheit bestand eben nicht aus Spielen, sondern aus Üben, Üben, Aufnahmen, schon, ich weiß nicht, wann fangen wir mit 3, 4 Finger an, schon da mitzutingeln.
Das war mit 6 Jahren. Mit 6 Jahren. Also der mit 5 Finger an, also entdeckten sie, da hatte er seinen ersten Auftritt in der Schule. Aber so richtig jetzt herangenommen wurde er, würde ich sagen, ab 6 Jahren, da begann das so richtig. Und Auftritte war so mit 7. Ne, so.
Und zwar zum Teil in Bars.
Aber geprobt haben sie ja halt
permanent
vorher
geprobt.
Sehr, sehr viel.
Ja, und der Vater konnte Gefühle,
ja, war sehr, sehr streng und wollte eben aus diesem Sumpf raus. Also das, er hat auch seine Geschichte und jetzt war er halt ein sehr also ein Herr, schon ein Patriarch. Ne? Ja. So, und, aber halt eben, damals war das gang und gäbe, die Kinder zu schlagen. Also das war, das ist, war fast Normalität, aber er war halt manchmal schon gegenüber diese Normgrenze für damals, ging er schon öfters hinaus.
Also wenn ich daran denke, dass er sich gefreut hat, wenn der Vater mal eine Tüte Donut irgendwo hingelegt hatte, weil er wusste, Michael mochte Donuts, ohne Kommentar, oder dass er ihn aufs Pferd gehoben hat. Ja.
Das sind auch zwei wenigen Erinnerungen, die
das sind zwei Dinge, von denen er sozusagen gezehrt hat als Zuwendung des Vaters, irgendwie ein Stück liebevolle Zuwendung, also als dass er es überhaupt erkennen konnte, ansonsten kannte er das nicht. Ja. Kannte das nicht.
Er war halt viel mehr auf seine Mutter fixiert.
Ja,
Das war ja
bis zum Schluss, sie war ja die Stütze. Allerdings war sie auch diejenige, mit der dann seine Geschwister ihn immer wieder
sie war die
einfangen konnten.
Der Schlüssel. Das wussten alle. Mhm. Und wenn man durch sie kam, dann kam man an ihn ran. Ja. Aber das war für sie auch keine einfache Position.
Ne? Nee.
Aber das ist eine. Es ist auch nicht einfach für die Kinder, wenn ein Geschwister so talentiert ist. Er war ja wahnsinnig talentiert.
Ja. Also bei ihm kam sozusagen alles zusammen.
Ja.
Auch ein ganz starker Wille. Aber ich würde gerne einfach mal, weil das mich so auch tief angerührt hat, er hat, ich glaube 2001 in Oxford eine Rede gehalten mit einer Verletzung, mit Krücken sogar, von einem Unfall. Und da fordert er sozusagen Rechte für die Kinder ein, wo er schreibt, ich möchte da heute Abend vorschlagen, dass wir in jedem Zuhause eine universelle Liste der Kinderrechte, anbringen mit folgenden Grundsätzen. Erstens, das Recht, geliebt zu werden, ohne es sich erwerben zu müssen. Zweitens, das Recht, beschützt zu werden, ohne es sich verdienen zu müssen. Drittens, das Recht auf Anerkennung des eigenen Wertes, auch wenn man mit nichts auf die Welt gekommen ist. Viertens, das Recht darauf, dass einem zugehört wird, ohne die Verpflichtung, interessant sein zu müssen. Das Recht, eine gute Nachtgeschichte vorgelesen zu bekommen, ohne mit den Abendnachrichten konkurrieren zu müssen. Das Recht auf Bildung, ohne in der Schule Kugeln ausweichen zu müssen. Und siebtens, das Recht darauf, als liebenswert angesehen zu werden, auch wenn man ein Gesicht hat, das nur eine Mutter lieben kann. Also, Entschuldigung, aber ich bekomme gerade wieder beim Lesen eine Gänsehaut nach dem anderen. Diesen Menschen, und da, es ist ja wirklich das Perfideste, was man machen kann, diesen Menschen, der so sich für die Rechte der Kinder eingesetzt hat, wie kaum ein anderer, dass man ihn an dieser Stelle, ja, zweimal oder natürlich noch mehrmals, aber zweimal mit allem drum und dran, versucht hat, ihm Pädophilie unterzujubeln. Nicht nur unterzujubeln, sondern ihn als Pädophilen darzustellen und zu diskreditieren. Du hast ja durch deine Recherchen ein paar Dinge benannt, was, ich sag mal, sehr machtvolle Interessengruppen dazu bewogen haben könnte, ihn aus der Welt zu schaffen, beziehungsweise zu diffamieren und ihn fertig zu machen.
Es gab mehrere Gründe. Also ein wichtiger Punkt, warum man ihn, also erstmal muss man ja gucken, wenn man jemanden stürzen will, wo sind die Schwachpunkte. Mhm. Das ist ja immer so, man guckt, was ist jemand besonders, wo kann man ihn gut treffen. Und das war klar eindeutig mit Kindern. Und das ist auch eins der schlimmsten Vorwürfe, den man jemanden vorwerfen kann. Und bei ihm war es halt nochmal viel, viel schlimmer, weil das so ein zentrales Thema für ihn war. Ne? Und
viele ist ja tatsächlich, es gibt ja dieses Haltet den Dieb. Ja, also dass Menschen sich als Kinderschützer darstellen und zu Hause die Kinderpornos offen.
Ach so,
solche Leute gibt's. Tatsächlich. Ne? Und das hätte man ja gut ihm auch unterjubeln können.
Ja, also es war ja nicht so schwierig, weil er ja auch gerne anders war. Also das ist ja nicht nur eine Sache, das mit seinen Krankheiten, aber er war ja auch, er war ja ein Schabernack. Er war ja das, was ich so mochte an ihm, war sein Humor. Also ich mag viele Sachen an ihm, aber der Humor, ich finde, wenn jemand Humor hat, das ist, macht nochmal ein Mensch nochmal so, das ist so ein Zugang. Und der hatte wahnsinnig viel Humor. Und das denke ich mir, hielt ihn auch am Leben, um das, ne, also er saß ja teilweise mit Sarkasmus, was ihm auch passierte. Ne? Aber auf jeden Fall war sein, also, oder es ist ja ein Schild, ne, wenn man Humor hat, also gerade Sarkasmus oder so.
Ist Sarkasmus
ja,
ist
ja, kann man sich so, schon ein bisschen schützen. Und ja, auf jeden Fall, was ihn, warum die ihn, also ich denke, das ist wichtig vielleicht.
Also ein paar Hintergründe, man, die man wirklich nicht weiß.
Warum man ihn überhaupt stürzen will, das ist ja wichtig, das auch zu wissen. Also das gibt, und da gab es mehrere Gründe. Also da gab es zum Beispiel, er war sehr, sehr mächtig in der Musikindustrie, weil er diese Kataloge, also das ist was man immer wieder betonen sollte. Also aus finanzieller Sicht war er eine große Nummer. Er hatte eben diesen wichtigen ATV-Katalog erworben.
Das sind die Nutzungsrechte an Songs.
Genau, die Lizenzrechte von allen möglichen. Also man muss sich das so vorstellen, dass er die anderen Musiker, die alle gespielt haben, hat er verdient dran. Also zum Schluss
unter anderem die Beatles.
Genau, und Beatles war ja ein ganz wichtiger, die liefen ja überall. Es war ja, die wurden ja so hoch gehandelt überall. Aber er hat auch Elvis-Songs gehabt. Nicht das ganze Katalog, aber er hatte mehrere Elvis oder.
Also immer wenn ein Song irgendwo auf der Welt gespielt wird, geht ein Teil an die Komponisten. Künstler.
Genau, die Hälfte an Komponist und Texter und die andere Hälfte am Verlag, also an...
Der die Nutzungsrechte hat oder Lizenzrechte, ja.
Und das sind 50%, das ist schon viel, wenn man dran denkt. Ne? Und der Texter und Schreiber, die müssen sich das teilen. Ne?
Und da hat als Schwarzer halt etwas genommen.
Und er hat durch Thriller, genau, hat er so viel Geld gemacht. Und dann kam dieser ATV-Katalog, war zum Verkauf. Und da hat er mit John Branca, seinem Anwalt, hat er gesagt, ich möchte gerne den Katalog, kannst du gucken? Und dann haben sie dran gearbeitet und... Das war ein knappes Jahr haben sie gearbeitet dran, um alle Rechte zu sichern, dass sie nachher nicht verklagt werden können. Ja. Und so, ne? Mhm. Und es war auch eine teure Angelegenheit, aber da war bereit, dass, also die Untersuchung selbst. Mhm. Ne? Und da hat er viel Geld reingesteckt, aber Paul McCartney wollte nicht.
Songs bieten.
Ja. Und er hat extra vorher gefragt. Mhm. Yoko Ono hat er gefragt, also die Anwälte haben die
sehr respektvoll.
Ja.
Ja, ja. Also das war ein.
Aber es wird ihm vorgeworfen, er hätte das den weggenommen, aber das stimmt nicht. Mhm. Ne? Mhm. Und das, da muss Paul McCartney einfach, er hat.
Ja, er hätte die Chance gehabt. Ja.
Und er war damals der reichste, glaube ich, eins der reichsten Musiker. Also der jetzt diese
Paul McCartney,
ja. Also da war das schon unglaublich. Und da
gab es noch. Zum Schluss ja auch noch die Sache mit der Filmfirma, aber dazwischen, also Gründe, warum Interessengruppen ihn zur Seite schaffen.
Ja.
Und dann die, sag mal, die Dimension, dass er seine Botschaft,
Das war ja der Grund, warum er diesen Katalog wollte. Er wollte nicht einfach reich sein, damit er viel Geld hat, sondern er wollte dieses Geld, diese Verdienstquelle, weil er wollte eigentlich seine eigene Musikindustrie aufbauen. Mhm. Weil er hat ja schon sehr früh Einblick in die Hintergründe und Abgründe der Musikindustrie bekommen. Das ist meine Vermutung, das ist nur eine Spekulation. Aber mit dem Thriller-Film von 83 habe ich den Eindruck, dass er damals schon, als junger Typ, aber hat er damals schon eigentlich den Satanismus in diesen Szenen über Humor parodiert. Mhm. Humor gibt so eine Narrenfreiheit, man darf zeigen und es ist kein persönlicher Angriff, aber trotzdem thematisiert er das Thema.
So und wie die Mafia-Filme, so, das wird auch mit Humor
gemacht. Ja, die Mafia-Filme mit Smooth Criminal, also er hat da den Satanismus, die Mafia, die Gangster-Sachen, alles humorvoll aufgerollt. Aber die Botschaft war auch klar, vor allem weil er da noch ein paar Symbole und so drin gehabt hat, haben die angesprochenen Kreise schon gewusst, der kennt uns, der durchschaut uns, aber der gehört nicht zu uns. Die meisten Künstler, also Musiker heute, die von der Musikindustrie hochgeschaukelt werden, kommen hoch, weil sie zuerst die Seele verkaufen und dann werden sie erfolgreich.
Was ja eigentlich nicht möglich ist, aber trotzdem glauben sie es.
Sprichwörtlich passiert sowas dann und dann wird man hochgejubelt und bekommt auch die Plattform und die ganze Werbung. Und hier kam einer, der war so gut, der war nicht auf sie angewiesen, sondern umgekehrt, die Musikindustrie war auf ihn angewiesen, weil er so als Einzelperson so einen Machtfaktor darstellte, vom Talent her, von der Musik her.
Ja.
Und dann ist er nicht einfach nur zufrieden, ein Star zu sein, sondern der will sich einmischen. Der wollte sich wirklich einmischen, indem er da selber eine Musikindustrie oder einen Konzern aufbauen wollte.
Wo respektvoll umgegangen wurde.
Genau, mit Filmen, mit Musik, wo die Künstler nicht ausgebeutet werden, familienfreundlich, nicht dekadent, negativ okkult und dergleichen. Das war sein ganz klares Ziel und dafür brauchte er dieses Geld. Mhm. Und deswegen, und er wusste, um das tun zu können, brauche ich mehr Geld, als ich selber einspielen kann.
Ja.
Und deswegen braucht er diese Zusatzeinnahmen, wo er dann wirklich dachte, da kann ich wirklich was aufbauen, was der ganzen Menschheit nützt.
Ja.
Außer halt der Konkurrenz, die sich da angegriffen fühlte. Mhm. Da waren ein paar berühmte Namen dabei aus der Filmindustrie, die versprachen mitzumachen, aber dann sehr schnell abgesprungen sind und ihn quasi
auch können Sie damit Steven Spielberg zum Beispiel,
ja. Und so und andere. Und also das war 85 dieser dieser Kauf des Katalogs und dann kommt natürlich Bad raus, das nächste Album ist genau wieder so ein Erfolg. Dann diese triumphale Bad Tour und dann Dangerous.
Aber auch Kameras. Sein Film, der hat ja zu Bad Zeiten hat er ja da auch den Film Moonwalker rausgebracht. Und Moonwalker, das geht ja auch darum, ja. Mafia und Drogen und wie Kinder. Also wenn man sich den Inhalt von diesem Film mal anschaut, mal ein bisschen näher anschaut. Das wirkt erstmal im ersten Moment so ein bisschen oberflächlich, aber wenn man ein bisschen näher guckt, dann hat es eine tiefere Aussage mit diesen, mit dem Inhalt, was da passiert und diese Drogenboss und wie die Kinder da abgeschleppt werden und mit Drogen vollgestopft werden und so. Und er kam halt als Retter und also so, der hat sich schon in so eine Art Retter Position gesehen.
Es waren ja auch nachher Kinderstars, Hollywoodstars, die für ihn gesprochen haben. Ne? Und ich kann mir einen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, die haben alle so lustige Namen, also Kevin allein zu Hause, der McCulkin war da drunter und ein anderer, der sagte, ich habe bei der Polizei Menschen angezeigt, weil ich missbraucht wurde als Kind in Hollywood. Es wurde nie etwas gesagt. Alle wollten nur von mir hören, dass diesen einen Namen, Michael Jackson. Und er war der einzige Mensch, sagt er, der einzige Mensch, der mir ein Stück Hoffnung gegeben hat. Hoffnung auf meine Würde, dass ich meine Würde wiederbekomme.
Er war ja wirklich ein Opfer. Er war ja ein Missbrauchsopfer von der Industrie. Also, und es gab ja diese Pädophilen oder gibt diese Pädophilenring.
Ja.
Und die hat er ja später, als Michael Jackson dann starb, hat er dann nochmal drüber gesprochen.
Ja.
Und hat dann halt eben auch gesagt, dass Michael Jackson war der Einzige, der ihm da in der Zeit geholfen hat, als es ihm so schlecht ging. Deswegen und die wollten aber ihn genau an ihm ran.
Genau. Ja. Und dann gibt es einen Bezirksstaatsanwalt, das ist ja ein bisschen anders geregelt als in Deutschland, der Snedden.
Thomas Snedden.
Ja. Was Bezirksstaatsanwalt und dann Politik, das ist das Übliche. Und dieser Mann, ja, ob er jetzt vom Kuckucksklan war, weiß ich nicht, aber das ist ja unglaublich, was dieser Mann also an Steuergeldern eingesetzt hat, um Michael Jackson zu verletzen, zu entwürdigen. Mhm. Es ging ja nur um Entwürdigung. Mhm. Ja, die Fotos, die da vom Intimbereich gemacht werden mussten, die Neverland Ranch ist dreimal durchsucht und zerstört, also quasi auch
also
zerstört.
Zweimal wurde sie komplett
auf den Kopf gestellt.
Ja, beim dritten Mal, das wurde nicht so berichtet. Gab es noch ein dritten Mal.
Immer wenn er weg war.
Nee, das war diese Vorprozess und da haben sie nochmal 2004, glaube ich, da war nochmal eine Durchsuchung. Da haben sie dann DNA von ihm noch genommen.
Also, dass da so viele Menschen Interesse, Geld zu machen, sich selber in Szene zu setzen, also Ruhm, wie auch immer, und tatsächlich wirklich zerstörerische Kräfte. Ja. Du beschäftigst dich ja auch durchaus mit diesen zerstörerischen Kräften. Sind das Shiva-Kräfte?
Da würde ich jetzt nicht so einordnen. Denn Shiva ist ja nicht teuflisch. Shiva ist nur im natürlichen Zyklus von Schöpfung und Auflösung. Shiva die Auflösung, so wie Brahma die Schöpfung und Vishnu die Erhaltung ist.
Okay. So, also das sind die Kräfte. Bei CERN ist ja eine Shiva-Figur davor.
Ne? Ja, das ist diese
indische. Ja, er wird auch missbraucht. Vielleicht
ja, klar. So, dann in guten Kreisen wird Shiva dann verehrt. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber es sind einfach teuflische Kräfte, so bösartig.
Ja.
So bösartig. Also ich kann mich noch erinnern, als Sophia dann Kapitel für Kapitel mal aufgearbeitet hat, einfach so die einzelnen Themen aufgearbeitet hat, chronologisch, und mir diese Informationen alles geschickt hat, was 93 genau gelaufen ist, und dann ständig. Aber dann wieder die neue Kulmination 2003 mit Bashir und dann wieder dieser Anwalt. Da ist mir ein paar Mal das Blut gefroren, als ich das las, weil habe ich geahnt, was die wollen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, das können die nicht machen. Nein, so böse kann man nicht sein. Und genau noch so, und noch eins drauf. Ja. Und dann noch eins, noch eins drauf. Ja. Also meine schlimmsten Erwartungen wurden dann, haben die noch übertroffen. Mhm. Also das, ich habe da wirklich mitgelitten. Mhm. Und immer wieder, wenn ich es gelesen habe, das Buch ein paar Mal durchgegangen, es war immer wieder, man hat immer gehofft, es kommt besser raus, es kommt anders, aber es war immer wieder die gleiche Geschichte halt mit der, und wir wussten, wie das ausgeht mittlerweile. So, also es sind diese Kräfte, und wie wir auch sagen, es ist wirklich, es gibt dunkle Kräfte, die dieses Licht bekämpfen.
Ja.
Und gerade wenn jemand aus dem Licht so stark wird wie Michael Jackson, der hat ja diese Sachen durchschaut. Er war ja hochintelligent.
Absolut.
Er konnte nicht richtig studieren, Schule, er wurde ja dann relativ bald, als sie erfolgreich wurden, konnten sie ja nur noch privat.
Vielleicht gut so.
Ja, ja.
Da, der Intelligenzquotient von Menschen nach der Schule sinkt.
Ja, ja, und erheblich. Und deswegen hat er schon sehr früh sehr viel gelesen. Ihn hat ja vor allem auch interessiert die Geschichte seiner Vorfahren. Mhm. Und seine Vorfahren sind ja Afrikaner, also Sklaven, und auch mit väterlicher wie mütterlicher Seite auch Indianer. Mhm. So, also er ist so sehr schnell, man muss ja nicht sehr tief forschen, um zu erkennen und zu erfahren, was da passiert ist. Und das hat Michael Jackson natürlich alles gesehen und gewusst.
Er hat ja auch klar gesagt, die Geschichte stimmt nicht so, wie sie in den Büchern steht. Mhm.
Ja, das hat er sehr deutlich gesagt. Er konnte ja einen guten logischen Punkt bringen, den kann man ihm echt nicht abstreiten. Er hat gesagt, wenn ich sehe, was über mich schreiben, dann kann ich ausrechnen, wie wenig das alles stimmt, was sie über andere schreiben, über weltpolitische Zusammenhänge. Mhm. Wenn sie nur schon bei dieser Einzelperson so destruktiv arbeiten, wie da alles gedreht wird. Also Michael Jackson hat das dann auch sehr deutlich thematisiert. Ja. So, er wusste um diese Zusammenhänge, aber er war eben eine Lichtgestalt, er verstand auch, das Dunkle und das Böse bekämpft man nicht, indem man einfach nur sagt, schau, wie böse sie sind, sondern indem man einfach das Licht stärkt. Das war für ihn eine bewusste Strategie. Mhm. Er sah das Dunkle, er wusste aber, das Dunkle können wir nur auflösen, wenn wir das Licht verbreiten, dass auch diejenigen, die im Dunkeln sind, ja auch wieder zurück ins Licht kommen. Mhm. Das ist der göttliche Plan. Und so hat er ganz bewusst daran gearbeitet. Mhm. Und eben das war ja dann sein ganzes Ziel. Mhm. Er hat natürlich dann wahrscheinlich nicht damit gerechnet, wie brutal die Gegenseite ist, eiskalt und wie die sind. Und man hatte das gesehen in der Chronologie, das hat mich sehr überzeugt, eine Argumentation auch, dass ich gezeigt, wie da auf 93 kam ja die erste große Anschuldigung. Mhm. Das ging dann auf Knopfdruck, echt auf Knopfdruck waren die Schlagzeilen weltweit gegen ihn.
Ja.
Im zweiten Jahreshälfte 93. Und wenn man sieht, wo Michael Jackson Anfang 93 stand, dann sieht man, da war er auf einem triumphalen Höhepunkt. Mhm. Er hat wirklich eben...
Also auf globaler Ebene war da so präsent, dass selbst im Busch jeder ihn kannte.
Eben triumphal, eben die Dangerous Tour war ein Triumphzug. Dann sein Besuch in Afrika war ein Triumphzug, obwohl die westlichen Medien das schon damals 92 schon begannen in den Dreck zu ziehen und zu verleumden. Mhm. Aber es war ein Triumphzug. Und dann natürlich 92 kam sein Gedichtband raus, Dancing the Dream, wo man auch diese sehr poetische und hochintelligente und auch visionäre Seite von Michael Jackson sah, wo er auch verrät ein bisschen, dass er auch weiß, wer er selber ist. Wenn man diese From Magical Child...
Eigentlich, wenn man ihn kennenlernen möchte, ist das Buch, was man...
Kannst du es nochmal wiederholen?
Dancing the Dream.
Dancing the Dream. Gibt es aufs Deutsch?
Das gibt es auch übersetzt. Es ist natürlich noch besser, wenn man das
im Original.
Ja. Es ist ja nicht so schwieriges Englisch. Man muss Englisch können, aber es ist nicht ein hochakademisches Fachbuch, sondern man kann das mit relativ...
Man spürt das einfach.
Ja. Aber eben ein paar wichtige Stellen aus Dancing the Dream sind auch im Buch From Magical Child, das magische Kind, wo er eigentlich über sich selber spricht. Mhm. Und dort hat er ziemlich, wenn man das so anschaut, gerade Magical Child,
schon sieht sehr man, prophetisch. Ne?
Sehr prophetisch, aber auch sehr offenbarend, wer er eigentlich ist, was und wie er seine Rolle sieht. Und die hat er auch erfüllt. Das war 92 und dann Anfang 93 ein Triumph nach dem anderen. Also bei Bill Clinton, hat er ja bei der Vereidigungsfeier oder Inaugurationsfeier war ja der Stargast, da Anfang 93 und dann bei Oprah Winfrey das große Interview, dass er so Einschaltquoten hatte und wo er nochmal die Herzen der Menschen ganz anders gewonnen hat als, als Mensch, wo er auch erklärt hat, warum das mit seiner Haut passiert. Ja. Dort hat er zum ersten Mal öffentlich darüber gesprochen und dann auch der Superauftritt beim Super Bowl. Heute ist das ja ein jährliches Ritual, dass irgendjemand auftritt, oft mit Betonung auf Ritual.
Und, aber interessant ist ja, dass das damals mit so viel Licht, das kann ich nur jedem empfehlen, mal zu sehen, dieses Super Bowl mit Michael Jackson. Da muss man googeln, aber man kann das auch kaufen. Also das gibt es auf seine DVDs. Aber was dann jetzt draus geworden ist, vorher war das so ein Lichtbotschaft und jetzt ist das pure Satanismus. Also das ist,
in vieler
Hinsicht also es hat sich so gedreht.
Ja. Wahrscheinlich vielleicht nicht jedes Jahr, aber es war ja praktisch Michael Jacksons Idee, dass man da in der Halbzeit dieses großen American Football Finals, dass man diese Viertelstunde, wo ja 100.000 Menschen im Stadion sind und etwa 2 Millionen Menschen zuschauen, live zuschauen, dass man diese Plattform nicht einfach mit Werbung füllt, sondern ein Spektakel macht. Und dass dieses große Spektakel von Michael Jackson 93 war natürlich so eine Lichtzeremonie, wo er natürlich zuerst King of Pop spielen muss, aber dann der große Teil, der Schluss, der Höhepunkt ist Heal the World.
Heal the World.
Und dort hat er diese berühmte Ansprache gehalten, wo er wirklich der Stimme des Lichtes diese weltweite Stimme verleiht, wo er, Kampfansage ist falsch, aber er hat ganz klar eine
Stellung bezogen,
was er auch will. Und das kann man muss nur auf YouTube, Michael Jackson, Super Bowl, dann kommt es gleich. Da gibt es mehrere Aufführungen. Und da sagt er, diese kurze Ansprache, eben 200-300 Millionen Menschen schauen live zu. Today we stand together all around the world, joined in a common purpose to remake the planet to a haven of joy and understanding and goodness. No one should have to suffer, especially our children. Und da weint Michael Jackson fast, als er das sagt.
Yeah,
this so time we must succeed. Auf Deutsch, da vorne. Heute stehen wir zusammen, überall auf der Welt, verbunden durch das gemeinsame Ziel, den Planeten in einen Himmel der Freude, der Verständigung und der Güte zu verwandeln. Niemand sollte leiden müssen, insbesondere unsere Kinder nicht. Diesmal müssen wir erfolgreich sein. Ein bisschen pointiert, diesmal müssen wir es schaffen.
Ja.
Und zwar diesen Durchbruch für das Licht. Wo er nur schon this time we must succeed, sagte natürlich, es gab viele Fälle vorher, wo es nicht gelungen ist. Wo das Licht kam. Wo das Licht kam. Ja. Wir sind so Jesus vor 2000 Jahren.
Ja.
Meine, wenn jemand Grund hätte, frustriert zu sein, wäre es Jesus. Der kommt in die Welt und was hat man aus ihm gemacht? Was hat man in seinem Namen gemacht?
In seinem Namen und was hat man, wie hat man ihn auf den Kopf gestellt?
Ja,
Paulus hat ihn auf den Kopf gestellt, aus meiner Sicht.
Was da passiert ist, oder? Und eben diesmal müssen wir es schaffen. Das war 93 vor. Ja, jetzt auch wieder 24 Jahre.
Jesus wusste, dass er das durchmachen musste.
Ja, aber eben, was danach kommt.
Ja.
Man hätte meinen, noch diese Generation sieht es und jetzt sind wir 2000 Jahre später. Also die Kriege sind eben, oberflächlich betrachtet könnte man meinen, es sei nicht besser geworden, sondern schlimmer. Aber eben deswegen, this time we must succeed. Und das war wirklich diese große, wenn man das sieht, sieht man richtig, diese Lichtgestalt. Und wenn man sich jetzt in die dunkle Seite versetzt, ist ganz klar, da müssen wir was unternehmen. Den müssen wir stoppen. Und gerade 93 ging es dann los durch unglückliche Fügungen, die dann sofort ausgeschlachtet wurden von den entsprechenden Stellen, die sofort da waren, als man sah. Es war eine negative Synchronizität, kam da ins Laufen, wo das dann...
Muss man sich so ein Lauern vorstellen, ne? Zugreifen, wann können wir agieren.
Und dann wurden, sag ich mal, immer wieder Menschen genutzt, die wenig Geld hatten, oder Schulden.
Genau, die Schwachpunkte und wo man manipulieren kann, wo man was machen kann und das ist ganz heimtückisch.
Und das war ja der erste Fall, der Chandler weil das war ein Junge, der noch ein paar Monate zu leben hatte nach der Diagnose.
Das ist der zweite. Das ist schon der zweite. 2000. Das ist der Gavin Arviso.
Ach so.
Das war der Arviso, der krebskranke Junge.
Ah, okay, dann habe ich. Stimmt.
Das war mit dem Autounfall, wo er.
Genau, der Autounfall, wo dann die Mutter kam. Sorry.
Das Autopanne.
Beim zweiten Mal. Ne? Aber der hatte noch ein paar Monate zu leben und also nach den Ärzten. Und Michael hat mit ihm so oft telefoniert, dass irgendwann die Ärzte diese Krankheit nicht mehr feststellen konnten.
Ja, es wurde und sofort das Leben. Er hat zuerst, der war ja, wenn die Ärzte sagen, der stirbt in 3 Monaten, kann man sich vorstellen, wie dieses Kind aussieht.
Ja.
Und kann ja nicht mehr laufen, auf der Beine stehen, nichts mehr. Und deswegen, Michael hat ihn dann angerufen, weil es war sein Wunsch vor dem Tod.
Ja.
Ich möchte Michael Jackson treffen. Das war ja relativ realistisch. Mhm. Das war in Los Angeles und man weiß, der wohnt hier. Mhm. Also das ist nicht um die halbe Welt. Es ist nicht wie wenn ein Kind aus Berlin Michael Jackson treffen will. So, das war nicht unrealistisch, dass, weil man ja wusste damals.
Zumal das ja auch bekannte Komödianten waren, die ja jeden kannten und so. Das war ja möglich.
Also die Verbindungen waren da. Und man kannte ja 2000 natürlich, wie Michael Jackson sich für Kinder einsetzt. Und so war es dann auch. Als Michael Jackson davon erhörte, hat er sofort angerufen, persönlich ins Spital und mit dem Buben gesprochen. Und von dem Moment an, als der Kontakt da war, begann der Heilungsprozess. Mhm. Und ein Jahr später war es schon so, dass er auf Neverland kommen konnte.
Mhm. Auch Neverland wurde ja nie, war mir das bewusst, dass er da tagtäglich Busse von weißen Kindern und hat dran karren lassen, die umsonst, nicht umsonst, sondern kostenlos, diese Attraktionen von Neverland, einschließlich eines Kinos, mit Betten für Kinder, mit Transfusionen und sonst was.
Und Karussell und alles und Streichel so, das war für diese Kinder.
Und zwar ohne Eintritt.
Ja, kostete nichts, war frei. Das war seine Gelder, die da drauf gingen.
Und auch das haben sie ihm dann ganz zum Schluss
und dieser Gavin Arviso, der wurde dann gesund.
Ja.
Und die Eltern wurden, die haben dann als der Staatsanwalt über diesen verleumderischen Film, das zum Vornamen gegen Michael Jackson vorzugehen, hat diese Familie Arviso ihn zuerst verteidigt.
Ja, also jawohl, mit Videos.
Sie haben dem Staatsanwalt gesagt, spinnen Sie.
Was ist die, oder? Und auch der Aufsichtsbehörde.
Ja, und dann, ein paar Monate später, auf einmal kommt die Familie daher und sagt, doch, er hat es gemacht.
Mhm. Ja, es hat ja auch damit zu tun, weil Michael Jackson hat gesehen, er ist wieder gesund, es ist eigentlich, sind sie wieder auf die Beine, jetzt kann er sich langsam wieder zurückziehen.
Genau.
Und das war nicht so, da kam ja auch das menschliche Ego kam ja damit, also so von der Familie. Mhm. Die haben jetzt in diese High Society mitgewirkt und plötzlich, also es ist auch nicht gesund, sowas zu machen. Also jemand, der von nicht plötzlich in so eine Welt reinkommt und das...
Und dann wieder zurückkehren soll.
Genau.
Du bist jetzt gesund.
Aber
es ist schon klar, in der Zeit wurde die Familie ganz klar von der Gegenseite kontaktiert. Yeah. Wir wissen, welcher Anwalt das war. Wir wissen, dass der Staatsanwalt diese Leute kontaktiert hat. Und auf einmal wurden sie gedreht. Und haben natürlich gesehen, wurden sie instrumentalisiert.
Ja. Ja. Wobei dann der Prozess...
Da wurden denen halt versprochen, wenn ihr da mitmacht, dann gibt es wieder Gelder. Mhm. Also das geht immer um das... Ja. Und jetzt haben sie geschmeckt, wie das ist, in so eine Welt zu leben. Ne? Und die haben ja aber vorher auch diese betrügerischen Dinge gemacht mit anderen Leuten. Also die Mutter war nicht ohne.
Schon.
Und also dieses kriminelle Potenzial war da und wurde auch schon ausgelebt. Ne?
Aber umso deutlicher, dass sie sich für Michael Jackson eingesetzt haben. Ja. Also am Anfang überhaupt nicht dieses kriminelle Potenzial, aber das wurde dann wieder geschürt von ihresgleichen aus der höheren Kategorie.
Ja, aber die hatten das ja vorher ausgelebt, bevor sie ihn kannten.
Ja, in anderen Stellen.
Ja. Also das heißt, es war da, es hat nur geschlummert.
Ja. Also ich muss sagen, dieses Buch ist einerseits eine Kriminalgeschichte, aber auch eine Mutmachgeschichte, trotz alledem, zu den Grundwerten zu stehen, die ein Mensch hat, nämlich Respekt vor den Kindern oder Respekt vor den Menschen, Achtung und auch Augenhöhe. Das empfand ich bei der Lektüre, dass Michael ja zwar ein Superstar war, ein Megastar, aber mit seinen Kollegen, mit denen die getanzt hat oder sonst was, er hat zwar alles Mögliche von ihnen abverlangt, aber er hat sie respektvoll behandelt. Ja, während man von in der Schauspielbranche oder sonst was, ich war mal Komparse, da wirst du aber.
Ja, das muss ich sagen, dass diese Würde zu haben, Respekt immer noch, egal wie schlimm man behandelt wird, das ist schon erstaunlich. Also diese Selbstkontrolle auch zu haben. Ja. Und wahrscheinlich nicht nur Selbstkontrolle, das ist auch in sein Wesen. Ja,
aber sein Wesen.
Weil ich glaube, nur pure Selbstkontrolle kann das nicht sein, sondern das ist einfach ein Wesens... Haltung, Grundhaltung, ja.
Wir haben ja nur kleine Stichproben gegeben jetzt von diesem Buch, aber ich kann nur sagen, herzlichen und vielen tiefen Dank, dass ihr mir mit diesem Buch den Michael so nahegebracht habt. Und ich bin noch nicht ganz fertig, 100 Seiten, also dieses, den Schlusspunkt. Aber es ist einerseits Kriminalgeschichte und andererseits mit so einem tief anrührenden Geschichte, dass ein Mensch, der so viel Leid in der Kindheit erfahren hat, sich trotzdem dafür entschieden hat, eben nicht in gleicher Weise wieder mit seinen Kindern umzugehen, sondern genau das Gegenteil. Ja? Und das ist für mich beschreckend. Natürlich kann man sagen, okay, die Biografie von Kriminellen, da wurde was, kannst du sofort was in der Kindheit finden. Ja, dass da respektlos mit diesen Menschen umgegangen wurde als Kinder oder so. Aber es ist nicht automatisch.
Ja, letztendlich sagt es ja auch aus, dass man hat die Wahl. Ne? Ja. Also das ist letztendlich, weil eigentlich hätte er ganz anders werden müssen, durch all diese Erlebnisse, aber er hat sich entschieden, wie du sagst, das nicht.
Wir haben die Wahl trotz, also die gleichen, die gleiche Scheiße, die wir als Kinder erlebt haben, entweder bis zum Lebensende zu bejammern und irgendwie daraus Geld zu machen oder sie auf den Kompost zu tun und gute Erde draus werden zu lassen, wie die Lotusblume. Ja, im Modder sozusagen die Wurzeln.
Gut, ich denke, das ist natürlich schwierig für jemanden, der noch nie Positives erlebt hat. Er hat ja auch viel Positives erlebt. Ja. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja viel positive Resonanz. Er hat viele positive Dinge gesehen auch. Ja. Man muss, glaube ich, sowas auch sehen können, gesehen haben, um sich entscheiden zu können, welchen Weg möchte ich gehen. Ich glaube, jemand, der nur Negatives erlebt oder so, da glaube ich, ist es schwerer, die Wahl zu haben. Also da denke ich mir, muss man auch wieder differenzieren. Aber er hat sich entschieden und es gibt viele, die sich in seine Lage oder eine ähnliche Lage anders entschieden haben.
Ja. Und das ist zum Beispiel einer seiner Brüder. Ne?
Mehrere. Zum Teil.
Zum Teil jedenfalls.
Ja. Aber eben als Junge hatte er sehr Plausch mit seinen Brüdern gehabt. Mhm. Also die hatten ja relativ harmonisch und humorvoll, aber eben immer nur dieselben vier anderen Brüder um sich in den Hotelzimmern und muss sich einsperren. Kaum geht man raus, geht die Hysterie los, also man kann kaum auf die Straße. Und aber eben das waren auch die positiven Aspekte, dass auch der Geschwisterzusammenhalt schon auch da war. Eben natürlich dann all die unschönen Geschichten, die zwischendurch waren, heute nach dem Tod von Michael Jackson, sprechen die Brüder alle auch wieder an. Das ist natürlich im Rückblick, sind auch die introspektiv und zum Teil vielleicht selbstkritisch, aber eben das Leben von Michael Jackson ist einfach, das war für mich einfach auch, nicht nur jetzt die Welt muss die Wahrheit über Michael Jackson erfahren, sondern an diesem Beispiel von Michael Jackson, was ja ein Zeitdokument ist, kann man so viel Einblick in Abläufe bekommen der heutigen Welt, was es ist oft viel plastischer und konkreter, wenn man es eine Person hat, als wenn man einfach nur Kriegsgeschehen und dergleichen. Das ist so unpersönlich und weit weg. Aber hier kann man sich mit dieser Person auch sehr identifizieren. Und wir schreiben ja auch so, also ein Werbesatz, aber der stimmt natürlich. Er sagt, wir schreiben da, wer erkennt, was beim King of Pop geschah, durchschaut auch vieles andere. Mhm. Also von dieser Geschichte kann man, das kann man auf alle anderen Abläufe, auch auf die Politik und alles
Stichwort übersetzen. Fake News.
Ja, ja.
Mhm. Ganz News, aktuell, ja. Mhm. Ja, schon da am, das ist das beste Beispiel, ja. Wie unsere Medien Fake News Medien sind. Mhm. Und jetzt aber dadurch, dass sie jetzt das aufs Banner packen, alle anderen, also ne, das Wahrheitsministerium von Orwell, jetzt geschaffen wird. Ihr habt wundervolle Arbeit geleistet. Ich danke euch von Herzen, dass ihr dieses Buch geschrieben habt und dass das jetzt raus in die Welt kommt. Und nochmal diesen Schluss hat, ja, wer versteht, wie da ja, gehandelt wird, versteht auch, was zurzeit in der Welt abläuft. Genau. Und dass es auf jeden ankommt. Ja. Dass auf jeden Menschen, einzelnen Menschen ankommt, dass er eine Wahl trifft.
Make that change.
Make that change. Man in the mirror. Ja. Ich danke euch, Sophia und Armin.
Ja, danke. Gerne.
Liebe Zuschauer, ich kann Ihnen dieses Buch wirklich von Herzen empfehlen. Ich bekomme immer wieder Schauer beim Lesen, so anrührend, auch wenn es manchmal wirklich in die tiefsten Abgründe geht. Aber beschäftigen Sie sich mit Michael Jackson und dann verstehen Sie ein bisschen mehr, was jetzt gerade läuft und was von uns jetzt gefordert ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.